ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Diktat der Supermächte. Ukraine-Gipfel in Riad.
Europa weht derzeit ein recht eisiger Wind entgegen, nicht nur von Osten aus Russland, seit der Amtsübernahme Donald Trumps auch von Westen her aus den USA. Erst die Ansage des neuen US-Verteidigungsministers Pete Hegseth, Europa solle sein Ding alleine machen und sich alleine um die Ukraine kümmern. Dann das Telefonat Trumps mit Putin über die Köpfe der Europäer und auch der Ukraine hinweg, gefolgt vom Affront des neuen US-Vizepräsidenten J.D. Vance am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der Europa ja ein Demokratiedefizit vorgeworfen hat. Heute treffen sich nun nach langer Eiszeit wegen des Ukraine-Krieges Regierungsvertreter aus den USA und Russland in Riad zu Gesprächen über die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen und den Ukraine- und Gaza-Krieg. Wieder an Europa vorbei. Darüber habe ich heute früh gesprochen mit Nico Lange. Er ist Militärexperte. Herr Lange, die transatlantischen Beziehungen stecken in einer Krise. Wie schwer ist die Ihrer Einschätzung nach?
Ja, es ist ernst und es wird auch weiter ernst bleiben. Und das geht auch nicht von alleine weg. Allerdings muss man sagen, die Europäer haben die Chance verpasst in der Zeit, in der klar war, dass Trump Präsident werden könnte und vor allen Dingen in der Übergangszeit von Biden auf Trump, sich stark hinzustellen. Sie haben abgewartet, vielleicht auch gehofft, dass es so schlimm nicht kommt. Aber wer sich schwach aufstellt, der wird auch schwach behandelt. Das sehen wir gerade.
Die USA zeigen Europa jetzt die eiskalte Schulter. Die Europäer haben jetzt reagiert mit dem Ukraine-Treffen in Paris. Wie ist denn Europa aufgestellt, um gegen Russland und ohne die USA bestehen zu können?
Europa hat zu wenig politischen Willen vor allen Dingen. Also die Europäische Union ist wirtschaftlich stark, sie könnte militärisch mehr leisten, sie könnte auch einsatzbereitere Streitkräfte haben, wenn sie denn wollen würde. Und es wird ja bei allen militärischen Fragen von vielen Europäern, insbesondere auch von den Deutschen, immer gleich alles ausgeschlossen. Machen wir nicht, können wir nicht, ist zu teuer, wollen wir nicht. Das ist ja keine Botschaft, die Wladimir Putin abschreckt, sondern das ist eher eine, die ihn ermutigt. Also da haben die Amerikaner natürlich einen absolut richtigen Punkt. Die Art und Weise, wie jetzt da miteinander gesprochen wird zwischen Russland und USA, die ist gleichzeitig aber inakzeptabel. Aber ich bin sehr skeptisch, ob Russland das erreicht, was es will. Und ich glaube auch nicht, dass das, was die Amerikaner gerade probieren, funktionieren kann.
Warum nicht? Man hofft ja nun, dass da was in Bewegung kommt, zugunsten auch der Ukraine.
Ja, also bei solchen Gesprächen, die so aufgestellt sind, hoffe ich ehrlich gesagt nicht, dass da zugunsten der Ukraine was in Bewegung kommt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber es haben ja schon viele versucht, hier in Deutschland, aber auch in den USA zu sagen, oh, wir müssen einen Neustart mit Russland finden. Und die haben dann, selbst die, die das sehr intensiv und sehr lange versucht haben, selbst jemand, könnte man sagen, wie unser Bundespräsident, der das über Jahrzehnte versucht hat, haben dann festgestellt, es geht nicht mit Putin. Das ist jemand, der will seinen aggressiven Krieg führen, der will Europa dominieren. Und möglicherweise werden auch die beiden amerikanischen Regierungsvertreter, die heute in Saudi-Arabien mit den russischen Counterparts zusammen sind, schnell merken, dass das mit Russland nur geht, wenn man stark ist und wenn man Druck ausüben kann. Es gibt keinen guten Willen auf der russischen Seite.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine europäische Armee gefordert. Das ist eine Forderung, die der französische Präsident Emmanuel Macron schon 2018 ins Spiel gebracht hatte. Wie stehen denn jetzt die Chancen, dass eine solche Armee aufgebaut wird?
Also ich persönlich bin da skeptisch. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu so einem Alibi-Argument wird. Und so wie wir drauf sind, bauen wir dann erstmal Stäbe auf und schreiben Papiere. Davon wird ja nichts besser. Der Einsatz von Streitkräften ist eine zutiefst nationale Aufgabe. Also wenn man eigene Soldaten in Kämpfe schickt, müssen da nationale Parlamente drüber entscheiden. Das muss im nationalen politischen Raum diskutiert werden. Ich glaube nicht, dass eine europäische Armee die Lösung ist. Aber eine Lösung ist natürlich, wenn die Europäer gemeinsam eine militärische Präsenz aufbauen. Wenn sie Stärke dadurch nicht nur suggerieren, dass sie kräftig reden, sondern dass sie die militärischen Leistungen auch erbringen. Und man hat ja gemerkt, was für einen Unterschied zwischen den entschlossenen Worten und den dann tatsächlichen europäischen militärischen Fähigkeiten eigentlich noch ganz klar erkennbar ist für jeden, auch für Putin, auch für Trump. Also das muss jetzt gemacht werden und das können einige europäische Staaten gemeinsam machen, wenn nicht alle mitmachen. Aber ich würde jetzt nicht mit so einer utopischen Idee einer europäischen Armee versuchen, ein akutes Problem zu lösen.
Mit wem kann man denn überhaupt rechnen, wenn man jetzt von Europa spricht, von einem gemeinsamen Auftreten? Das sind ja nicht alle 27 EU-Mitgliedstaaten, die da an einem Strang ziehen würden.
Mich würde es zunächst mal nicht nur beruhigen, sondern ich würde es auch für notwendig halten, wenn man mit Deutschland rechnen kann. Wenn Deutschland als eines der stärksten, wirtschaftlich wichtigsten, bevölkerungsreichen und dann auch noch zentral gelegenen Länder immer sagt, bei militärischen Fragen, ja, im Prinzip ja und gern europäisch, aber wir machen nicht mit, wir können nicht und das schließen wir aus. Das wird ja nicht sein, was Europa stärkt. Und ich glaube, aus deutscher Sicht besteht sogar Gefahr, dass andere dann eben an uns vorbei handeln. Wir haben eine Verantwortung dafür, Europa zusammenzuführen. Und das kann durch deutsche militärische Beteiligung, zum Beispiel einer militärischen Präsenz in der Ukraine, sehr stark gelingen. Dann können sich auch andere nicht mehr verstecken. Jetzt haben wir in Deutschland erstmal Bundestagswahlen. Ich verstehe auch jeden, der ein Thema wie Soldaten in der Ukraine vor Bundestagswahlen nicht aufbringen will, aber das ändert nichts daran. Die sicherheitspolitischen Aufgaben in Europa müssen von den Europäern stärker bearbeitet werden und da kommt es auch auf Deutschland an.
Europa könnte mehr, wenn es wollen würde, sagt der Militärexperte Nico Lange. Mit Russland geht es nur, wenn man stark auftritt. In Riad ist Europa nicht geladen. Saudi-Arabien versucht schon länger, eine gewichtige Rolle in der internationalen Politik einzunehmen und ist ziemlich erfolgreich damit. Alle pilgern gerade nach Riad. Die Außenminister der USA und Russland und später sollen Putin selbst und Trump folgen. Thematisch soll es in der saudischen Hauptstadt in den kommenden Tagen um große Themen gehen. Frieden zwischen Russland und der Ukraine, Wiederaufbau in Gaza. Welche Rolle Saudi-Arabien dabei spielt, das erläutert uns Nina Amin.
Presserummel in Riad. Saudische Nachrichtensender zeigen Ankunftsbilder des amerikanischen Außenministers Rubio in der saudischen Hauptstadt. Es ist der Auftakt einer wichtigen Woche für Saudi-Arabien. Für Kronprinz Mohammed bin Salman vielleicht die bisher wichtigste in seiner politischen Karriere als Vermittler. Jahrelang herrschte wegen des Ukraine-Krieges Eiszeit zwischen den USA und Russland. Jetzt reist auch der russische Außenminister Lavrov ins saudische Königreich, um seinen amerikanischen Amtskollegen zu treffen. Und Riad soll zum Schauplatz für ein erstes Treffen von Putin und Trump werden. Wann genau steht noch nicht fest, aber sehr bald. Davon zeigt sich der amerikanische Präsident überzeugt. Timothy Kaldas vom Tahrir-Institut für Nahostpolitik sagt, Saudi-Arabien habe sich seit Beginn des Ukraine-Krieges weitgehend neutral verhalten. Das zahle sich jetzt aus. Außerdem haben Trump und der saudische Kronprinz, auch MBS genannt, eine starke Beziehung.
There is a pretty strong relationship between Trump and MBS.
Die Saudis passen zu Trumps Ego und seiner Art der Verhandlungen, meint Kaldas. Trotzdem ist das geplante Trump-Putin-Treffen in Riad für Mohammed bin Salman nicht unproblematisch.
MBS
ist daran interessiert, ein wichtiger internationaler Akteur zu sein. Die Ausrichtung solcher hochrangigen Gespräche trägt dazu bei, das Ansehen Saudi-Arabiens zu stärken. Gleichzeitig ist es jedoch aufgrund der problematischen Natur der Gespräche, nämlich dass die Ukrainer ausgeschlossen sind, ein zweischneidiges Schwert für die Saudis. Auch die europäischen Partner dürften nicht erfreut sein, komplett außen vor zu sein. Ohne Beteiligung der Europäer sei eine Friedenslösung gar nicht möglich, heißt es prompt von der Sprecherin der Bundesregierung. Für Kaldas bedeutet das, auch wenn ein Trump-Putin-Treffen zeitnah in Riad stattfindet, ist unklar, ob etwas Konkretes dabei rauskommt. Für den saudischen Kronprinzen dürfte das zweitrangig sein. Erstmal guckt die Welt auf sein Königreich.
In Riad kommen heute Vertreter Russlands und der USA zusammen. Nina Amin über die Rolle Saudi-Arabiens.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Diktat der Supermächte. Ukraine-Gipfel in Riad.
Im Moment treffen sich zumindest schon mal die beiden Außenminister der USA und Russland und reden offenbar auch schon. Es ist das erste ranghohe Treffen zwischen den beiden Ländern seit Beginn des Angriffskrieges. Ich habe darüber mit Jürgen Buch gesprochen. Es ist einer unserer Korrespondenten, die Politik Moskaus genau beobachten. Russland wollte die Europäer bei diesen Gesprächen nicht dabei haben. Das ist auch keine Überraschung. Was erwartet denn Russland von diesen Gesprächen mit den USA?
Russland erwartet etwas viel Globaleres. Es will Augenhöhe mit den USA. Es sieht in diesen Gesprächen den Ausbruch aus der Isolation. Schaut her, wir reden mit den USA, die reden mit uns. Jetzt können wir, nämlich die beiden wichtigsten Staaten, so sieht man sich in Russland, die USA und Russland, alle Probleme auf der Welt besprechen. Unter anderem die Ukraine, auch den Nahen Osten und andere Themen, wo es vielleicht auch noch Krisen gibt. Das ist das Ziel, Augenhöhe mit den USA.
Aus unserer Perspektive ist natürlich die Ukraine am wichtigsten und bisher ist Russland nie von seinen militärischen Zielen abgerückt, ganze Landesteile einfach zu annektieren und noch hat Moskau ja seine territorialen Ansprüche auch nicht erreicht. Wie sieht denn eine Lösung dieses Konflikts aus russischer Sicht aus?
Aus russischer Sicht ist das sehr klar. Das hat gerade auch der UN-Botschafter Russlands gesagt, Wassili Nebenzia. Die zukünftige Ukraine, das ist ein Zitat, wird demilitarisiert sein, neutral, wird keinem Bündnis angehören. Es ist unumkehrbar, dass die Ukraine die Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischja verloren hat. Von der Krim spricht da schon gar keiner mehr, weil die so selbstverständlich aus russischer Sicht russisch ist, dass man das gar nicht mehr erwähnen muss.
Man kann davon ausgehen, dass die Ukraine nicht mitgeht und auch Europa nicht. Und wie ernst kann man dann diesen Friedenswunsch oder diese Friedensgespräche Moskaus überhaupt nehmen?
Naja, aus, sagen wir mal, europäischer und ukrainischer Perspektive ist das natürlich so eine Sache. Die Ukrainer sagen, das können wir nicht ernst nehmen und was ohne uns verhandelt wird, werden wir auch nicht akzeptieren. Aus russischer Sicht würde die russische Führung sagen, das ist uns egal, weil Europa keine Rolle spielt. Europa, so hat es Dmitri Medvedev, der ehemalige russische Präsident, gesagt, Europa ist Geschichte. Ja? Und der ukrainische Präsident wird ja als illegitim dargestellt aus russischer Sicht. Seine Amtszeit sei abgelaufen. Es gäbe ja keine Wahlen in der Ukraine, keine neuen. Also was soll man mit dem unterschreiben? Das hat kein Gewicht. Und außerdem ist er ja der Vertreter eines Nazi-Regimes, wie das in Russland immer heißt. Ja, die Kiewer Regierung wird als Nazi-Regime dargestellt. Das heißt, da ist von russischer Seite überhaupt keine Bereitschaft. Und was wir oder die Ukrainer denken, spielt da erstmal gar keine Rolle.
Der ukrainische Präsident hat am Wochenende gesagt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, er befürchte einen weiteren Großangriff im Sommer von Belarus aus. Gibt es dazu Reaktionen aus Moskau oder irgendwelche Hinweise, die das bestätigen können?
Nein, die gibt es nicht. Russland hält sich generell sehr bedeckt, was seine militärischen Bewegungen angeht. Gut, es hat in Bezug auf Belarus vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass da Atomraketen stationiert werden sollen. Aber so konkrete Aufmarschpläne, da schweigt der Kreml eigentlich immer. Und im Zweifelsfall heißt es eigentlich eher aus Russland immer, wir verteidigen uns nur.
Und wie kann man die Stimmungslage generell in Russland im Moment beschreiben? Wie gut läuft's mit der Rekrutierung neuer Truppen? Wie lange kann Russland diesen Angriffskrieg fortsetzen?
Also die Stimmungslage ist das eine und die ist schwer zu bewerten, weil viele Menschen in Russland einfach Angst haben und sich nicht offen äußern. Die schweigende Zustimmung zum Krieg ist relativ groß, das muss man schon sagen. Es gibt eine kleine Gruppe, Soziologen sagen 10, vielleicht 15% in Russland, die den Krieg Russlands ablehnen. Und was die Rekrutierung angeht, die läuft, wenn man den Kreml-Angaben glauben darf, läuft es mit 1000 Soldaten, die sich freiwillig melden, jeden Tag. Das reicht offenbar im Moment, um die Verluste Russlands auszugleichen. Russland legt ja ganz viel Geld auf den Tisch. Wer sich freiwillig meldet, der bekommt schon für die Meldung 2000 Euro. Das sind mehr als 2 Monatsgehälter. Dann gibt es noch regionale Zulagen von bis zu 10.000 Euro. Jeden Monat Sold von über 2.000 Euro, bei Verwundung bis zu 25.000 Euro. Das lockt offenbar immer noch sehr, sehr viele Menschen an in Russland, sodass Russland seine Verluste auf dem Schlachtfeld wohl noch ausgleichen kann.
Diesem Gipfel heute in Riad ging noch ein Gipfel in Paris voraus. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz ging das alles ganz schnell. Die Signale aus den USA sind ja eindeutig. Amerika unter der neuen Trump-Regierung betrachtet die Zukunft der Ukraine als europäisches Problem, das Europa weitgehend ohne die Unterstützung der USA lösen sollte. Der französische Präsident hat also kurzfristig zu einer Ukraine-Konferenz nach Paris eingeladen. Zu dem recht kleinen Kreis für diese Beratungen gehörten auch Bundeskanzler Scholz und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ich habe heute Morgen mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Julia Borutta, darüber gesprochen. Macron hatte ja kurz vor diesem Treffen gestern Nachmittag noch mit US-Präsident Trump telefoniert. Hat Macron zu den Inhalten dieses Gesprächs etwas gesagt?
Nein, dazu hat er im Vorfeld nichts gesagt. Er hat ja auch danach kein Statement abgegeben und schon gar keine Fragen beantwortet. Die einzelnen Teilnehmer haben mit jeweils ihren eigenen Pressevertretern noch gesprochen, aber es gab ja keine gemeinsame Erklärung nach dem Treffen, was auch schon daran fühlen lässt, dass man eben noch nicht so weit gekommen ist mit einer gemeinsamen Position. Das war auch nicht vorgesehen, schon eine Abschlusserklärung zu machen, aber Macron hat dann diese Nacht auf der Plattform X sich doch noch geäußert, hat gesagt, er habe nach dem Treffen mit Zelensky und Trump telefoniert. Das ist also die Frage, ob es da jetzt wirklich zwei Telefonate mit Trump gegeben hat. Das kann man jetzt noch nicht beantworten. Auf jeden Fall schreibt er da, dass Europa seine Souveränität vorantreiben müsse, mehr für Sicherheit tun müsse, für die Wettbewerbsfähigkeit tun müsse. Es brauche Entscheidungen, Taten, Kohärenz und zwar schnell. Also man sei sich einig, dass man eben für Sicherheit und Verteidigung mehr tun müsse. Das ist das Signal, das Macron ausgesendet hat. Und auch Zelensky hat dann diese Nacht darauf schon reagiert und gesagt, das begrüße er, aber es brauche eben einen stabilen Frieden, damit es nicht zu einem nachher noch weiteren Krieg und Kriegshandlungen kommen könne gegen die Ukraine.
Fest steht, die Europäer müssen gezwungenermaßen nun enger zusammenrücken, wenn sich die USA deutlich weniger engagieren. Und alle fühlen sich ja übergangen und ausgeschlossen, weil die USA mit Russland reden will, aber ohne Beteiligung der Ukraine und der Europäer. Wie will man denn darauf reagieren?
Also man will vor allem glaubhaft machen, dass man in der Lage ist, eine wichtige Rolle bei den Friedensverhandlungen und der Friedenssicherung nachher zu spielen. Und das geht vor allem darüber, dass man die eigene Rüstung und Verteidigungskraft ausbaut und stärkt. Und dafür hat man gestern über das Thema Finanzierung von Rüstung und Verteidigung gesprochen. Da liegen unterschiedliche Modelle auf dem Tisch. Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist der Meinung, dass man all jenen, die mehr als 2% der Wirtschaftsleistung auf die Verteidigung aufwenden wollen, die Möglichkeit geben müsse, die EU-Schuldenregeln zu brechen. Frankreich ist da ja eher für die gemeinsame Schulterung von Schulden und von der Leyen hat noch ein eigenes Modell auf den Tisch gelegt. Also da sind noch die Details weit auseinander, aber man will vor allem über die Frage der Finanzierung da sozusagen in die Offensive kommen.
Großbritannien ist ja nicht mehr in der EU, aber saß in Person von Keir Starmer in Paris mit am Tisch und hat signalisiert, dass Großbritannien bereit sei, Soldaten in die Ukraine zu schicken für eine mögliche Friedenssicherung. Wie wurde der Einsatz so einer Friedenstruppe diskutiert? Scholz hat da ja bisher stark auf die Bremse getreten.
Ja, der wurde kontrovers diskutiert. Also in der Tat Starmer, aber auch andere Länder, Schweden und Frankreich hatten ja schon früher mal signalisiert, dass sie sich vorstellen können, eigene Soldaten zumindest zur Friedenssicherung in die Ukraine zu schicken, also nicht unbedingt an die Front. Olaf Scholz hat in der Tat ganz klar gestern gesagt, das ist jetzt der völlig falsche Zeitpunkt, darüber zu diskutieren. Man sei noch mitten im Krieg und um Frieden gehe es zum jetzigen Zeitpunkt gerade über die Köpfe der Ukrainer hinweg noch nicht.
Also nach dieser kurzfristig anberaumten Konferenz gab es keine Abschlusserklärung. Es war, wie uns Julia Borutta gesagt hat, auch nicht geplant. Aber man hat wenigstens mal zusammengesessen. Europa ist offenbar über eine lange Zeit in eine Sackgasse reingelaufen, ohne es wirklich zu realisieren. Und jetzt wurde allen schlagartig klar, dass die Amerikaner da nicht raushelfen werden. Helga Schmidt, unsere Korrespondentin in Brüssel, hat sich da ihre Gedanken gemacht.
HR Info. Meinung.
Allzu viel ist nicht herausgekommen in Paris, aber das ist keine Überraschung, weil eine historische Wende nicht an einem Gipfelabend gelingen kann. Und um eine historische Wende geht es. Jahrzehntelang konnten wir Europäer uns sicher fühlen im Kalten Krieg und danach, weil die Abschreckung funktionierte und weil immer eines klar war, die Amerikaner kommen zur Hilfe, wenn das Unvorstellbare passieren sollte, wenn Russland angreifen würde. Das ist jetzt anders. In der vergangenen Woche haben mehrere Mitglieder der Trump-Regierung einen radikalen Kurswechsel verkündet. Die Amerikaner sind nicht mehr bereit, die Ukraine militärisch wie bisher zu unterstützen. Das sollen die Europäer tun. Die zweite Ansage ist noch beunruhigender. Trumps Stellvertreter, Vizepräsident Vance, hat es auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausgesprochen. Er dachte laut darüber nach, ob es sich überhaupt noch lohnt, Europa zu beschützen, wenn Europa nicht das Neue, das amerikanische Wertesystem teilt. Kein Wunder, dass die AfD diese Drohung feiert. Ihre kühnsten Hoffnungen werden Wirklichkeit. Die Trump-Regierung baut nämlich nicht nur zu Hause den Rechtsstaat ab. Sie attackiert nicht nur amerikanische Richter und amerikanische Medien. Die Trump-Regierung macht das alles auch zum Maßstab ihrer Außenpolitik. Internationales Recht spielt danach keine Rolle mehr. Die neuen Partner sind jetzt autoritäre Herrscher. Man verhandelt lieber mit dem Kreml als mit Europas gewählten Staats- und Regierungschefs, obwohl es bei den Verhandlungen um nichts anderes als um die Ukraine und Europas Sicherheit gehen soll. Die Europäer stecken also in der Sackgasse. Das Treffen gestern Abend in Paris hat das deutlich gemacht. Aber es kann auch der erste Schritt für einen Ausweg aus der Sackgasse sein. Das Gejammer über Trumps Alleingang hilft da überhaupt nicht weiter. Und es wird auch nichts bringen, seinem Super-Ego weiter zu schmeicheln, zum Beispiel mit dem Kauf von mehr Flüssiggas und anderen Freundlichkeiten. Viel nützlicher ist ein Blick auf die wirtschaftlichen Fakten. Und die sehen so aus. Europas Anteil an der Weltwirtschaft ist genauso groß wie der Anteil der USA und Europas Rüstungsausgaben sind höher als die russischen. Warum sollten die Europäer also nicht in der Lage sein, ihre Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen? Das könnte gelingen, wenn die EU-Regierungen jetzt einen Kurswechsel beschließen. Frankreich muss statt Symbolpolitik endlich seine Ukraine-Hilfe massiv erhöhen, genauso wie Spanien und Italien. Diese drei großen europäischen Länder liegen immer noch weit hinter den Niederlanden. Der Abstand zu Deutschland ist noch viel größer und allein das zeigt, was falsch läuft in Europas Sicherheitspolitik. Sie ist völlig unbalanciert. Gleichzeitig muss Deutschland aber auch den hochverschuldeten Südeuropäern, also Frankreich, Spanien und Italien, entgegenkommen und die nötige Aufrüstung durch gemeinsame Schulden finanzieren. Anders wird das nicht gehen. Und alle zusammen müssen dann auf nationale Alleingänge verzichten, also neue Waffensysteme dürfen nur noch gemeinsam produziert werden. Bis vor kurzem war das alles noch eine Wunschvorstellung, aber bis vor kurzem waren die Amerikaner auch noch verlässliche Bündnispartner und das ist jetzt eine Wunschvorstellung.
Europa braucht einen radikalen Kurswechsel, die Meinung unserer Brüsseler Korrespondentin Helga Schmidt.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.